Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Sorry, ich musste gerade mal irgendwie eine kleine Pause machen, beziehungsweise später rein in diese Folge Podcast, weil es hat an der Tür geklopft und es wollte unbedingt jemand rein. Unbedingt. Und das war ein sehr süßes Bild, liebe Sarah, weil ein kleiner weißer Hund lag vor der Tür und machte komische Geräusche. Und kein anderer Hund war zu sehen, nur Bella lag vor der Wohnzimmertür und ich bin hier in so einem Nebenzimmer und wartete jetzt wirklich sehr, sehr lange, bis ich endlich die Tür aufmachte. Und sie ging rein und jetzt hat sie sich ihr Plätzchen gesucht irgendwo und macht einen Schlummi irgendwo. Jetzt ist sie zufrieden.
Das ist ja lustig, ne? Ich habe hier auch die Türen auf. Die Hunde können sich frei bewegen. Sie liegen natürlich immer quasi auf den Füßen. Immer. Mehr oder weniger auf meinen Füßen. Oder unmittelbar in der Nähe. Bloß nichts verpassen.
Wie oft liegt der Hund vor der Haustür? Gute Frage. In meinem Fall.
Ja, also ich denke bei den meisten Menschen nicht so oft, weil wie kommt er da hin vor die Haustür?
Du, gestern wieder. Spanja war unterwegs irgendwie und sie ist ja hier immer auf dem Grundstück. Und sie kam einfach nicht und dann habe ich die Tür zugemacht und dann habe ich sie vergessen. Und irgendwann sagte meine Frau, was hat Spanja denn? Was hat sie denn? Wir dachten, sie ist oben. Und sie miefert die ganze Zeit. Ich so, ja, keine Ahnung, soll sie runterkommen? Sie konnte aber nicht runterkommen, weil sie lag vor der Tür. Und ich hatte sie einfach dort vergessen. Bisschen schlimm.
Ja gut, was mir jetzt zuletzt passiert ist, kennst du das, wenn dein Gehirn, die Kapazität, die du da hast, einfach randvoll ist und das Meer nicht mehr
durchaus
funktioniert. Das passiert mir relativ häufig tatsächlich. Es gibt aber so ein paar Sachen, die immer gehen, egal wie voll das Gehirn ist. Ich vergesse niemals meine Hunde und ich vergesse niemals meine Kinder. Mhm. Ich vergesse Termine, meine, aber nicht die von den Kindern oder den Hunden. Irgendwie funktioniert, das ist verrückt. Also das ist so, ja. Aber ich bin zuletzt tatsächlich zum ersten Mal, ist mir das passiert. Wir sind von, ich weiß nicht wo, wiedergekommen. Die Kinder haben mir während der Fahrt schon die Ohren so voll gequatscht. Dann ausgestiegen, 4 Tüten in jeder Hand, die Taschen, die 2 Kinder, die immer noch am Brappeln waren. Wir laufen so los in Richtung zu Hause und auf halber Strecke denke ich, irgendwas hast du vergessen. Ach, die 3 Hunde im Kofferraum. Ja, okay, zurück.
Nein.
Doch. Also wir waren noch nicht im Haus, wir waren aber schon vom Auto. Ich hatte das Auto abgeschlossen und bin halt losgelaufen und denke so, irgendwie, ich meine, du hast zwar 8 Tüten und 3 Taschen und 2 Kinder, aber irgendwie fehlt trotzdem noch etwas. Es waren die Hunde. Ja dann habe ich die schnell geholt. Und dann hat der Sohn, ich habe alleine, das waren ja, wir sprechen von 20 Sekunden, ich hatte so ein schlechtes Gewissen danach. Stell dir vor, das wäre dir nicht wieder eingefallen.
Du, ich hatte gar kein schlechtes Gewissen. Weil irgendwie habe ich gedacht so, naja, also du musst halt gucken. Du musst gucken, wo ich bin. Ich muss nicht gucken, wo du bist, sondern so. Und es war aber auch dramatisch. Also ich fand es jetzt irgendwie auch, nee, wirklich, es ist ja hier auf dem Grundstück. Von daher alles gut. Aber ich habe sie einfach wirklich... Ich habe noch gedacht, da sie kommt, ich muss immer mal wieder gucken. Und nein, dann habe ich mich verwickeln lassen in eine Unterhaltung und zack. War es, aber sie hat ja laut gegeben. Also alles gut, sie weiß ja, was sie tun muss, damit sie gehört wird. War fast schon der Hundemoment der Woche, aber noch nicht ganz, weil ich dich erst mal gerne fragen möchte, wie deiner war. Bevor wir gleich zu einer ganz besonderen Folge kommen, weil es gibt ganz, ganz, ganz viele Menschen, die uns schreiben und ganz viele Fragen haben. Und wir machen heute einen Faktencheck, einen verrückten Hunde-Faktencheck. Das heißt irgendwie so eure wichtigsten Fragen und all das, was ihr euch bewegt und was ihr uns so Richtung Instagram oder immer über Insta schickt oder per Mail, das damit nehmen wir einen kleinen Auszug und machen ein kleines Best-of. Das ist im Grunde genommen eure Folge. Machen wir ab und zu, machen wir viel zu wenig. Vielleicht machen wir es mal regelmäßig.
Sollten wir öfters machen. Ja, die Zuschriften waren total toll. Also ich habe, glaube ich, jetzt so viel Input bekommen. Wir können jetzt, ich denke mal, so die letzten, nächsten 15 Folgen brauchen wir nicht mehr überlegen, worüber wir sprechen, haben wir genug. Ja. Also ihr seid gehört worden, das wird der Reihe nach alles abgearbeitet.
Guck.
Ja, ja. Hundemoment der Woche. Ich muss mich jetzt einmal kurz... Worum ging es jetzt nochmal?
Wenn das Hirn voll ist, wir hatten es gerade davon.
Genau, Hundemoment der Woche, ja. Hundemoment der Woche betraf nicht einen meiner Hunde, betraf einen fremden Hund. Ich bin unterwegs gewesen mit noch einem, also einer Freundin mit ihrem Hund noch. Also wir waren relativ dynamisch zusammen unterwegs. Und es kam aus der Ferne wieder ein Hund ohne Mensch, wollte dazukommen. Und ich war mir sicher, jetzt knallt's gleich irgendwie und war schon drauf und dran, die Hunde abzuleihen. Und sie sagt so, auf keinen Fall ableihen, auf keinen Fall ableihen. Habe ich gesagt, warum nicht? Ich meine, da stimmt was nicht mit dem Hund, da stimmt was nicht. Ich habe gesagt, was stimmt denn nicht? Ja, der ist viel zu aufgeregt. Ja, sehe ich auch. Nur wenn der jetzt völlig aufgeregt hier in uns alle reinknallt, habe ich auch ein Problem. Ne? Also dann habe ich die lieber nicht an der Leine. Wir waren ja auch in einer Situation, wo das gut ging. Naja, wir entschieden uns dann, nachdem wir ein bisschen diskutiert haben kurz und knackig, die Hunde abzuleihen, aber bei uns zu behalten. Das hat auch wunderbar funktioniert. Und er kam ran und fing an, halt Kreise um uns herum zu laufen, traute sich aber nicht, weil wir waren ja jetzt zwei Menschen und vier Hunde, also eine wirkliche Gruppe. Und er fand uns zwar super spannend, hat sich aber nicht richtig rangetraut. Die Hunde waren alle superartig, ne? Sind sitzen geblieben. Man hat es hier mal und da mal ein bisschen brummeln hören. So, geh mal wieder, lieber, geh mal wieder. Und dann ist er stehen geblieben und hat geguckt und hat überlegt. Und du hast wirklich gesehen, wie bei dem im Kopf die kleinen Zahnrädchen sich gedreht haben. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Und plötzlich, du kennst diesen Ausfallschritt nach vorne, den Hunde machen, so wie so ein Androhen, dass sie losschießen gleich. Ronja macht dieses haut mit den Vorderpfoten quasi auf den Boden und der hat sich verpisst. Der ist nur noch abgehauen. Oh. Das war es gewesen. Ich weiß bis heute nicht, wo der Hund hingehört hat. Ich habe ganz viel später habe ich mal einen Menschen mit einem Hund gesehen. Ich glaube, das waren die. Das war sehr weit weg. Das war's. Und ich dachte mir nur so, hey Ronja, nicht schlecht. Die hat das nämlich, glaube ich, auch gesehen. Das war so total statisch, ne? Es passierte einfach gar nichts. Das war so eine Sekunde zu lang, wo nichts passierte. Dann hat sie ihn einmal so buff, angeblufft. Geräuschlos mehr oder weniger. Zack, war der weg.
Geil, so regelt
und,
sich.
Und die Gruppe so völlig entspannt dann. So, ja, ey, cool gemacht. Gut gemacht, Ronja. Toll. Hey, das war so cool. Manchmal muss man Sachen auch einfach mal.
Hat sich die Wurst aushalten. Wieder verschüsst.
Ja. Ja, also ich meine, ich glaube, der war total in Ordnung, der Hund. Ich habe da kein Problem gesehen, ehrlich gesagt. Der war halt, es ist immer doof, wenn ein einzelner Hund in eine Gruppe kommt.
Ja.
Das ist immer schwierig, ne? Und ich finde besonders, wenn Leinen im Spiel sind und einer nicht angeleint ist, dann hast du nur zwei Möglichkeiten. Du blockst den vernünftig ab oder du lässt laufen und dann wird der Rest schon passieren. So, und das Gute ist ja, wenn so viele Hunde dabei sind, dann kannst du ja auch die Hunde laufen lassen, wo du weißt, die regeln das gut.
Absolut.
Ja, naja. Aber
gut. Guter Moment. Schöner Moment.
Ronja hat es geregelt. Das war schön.
Gute Ronja. Gute Ronja.
Faktencheck.
Ja.
Ich lese
ach so,
vor.
Ja, okay.
Oder?
Ja, war das? Ja, dann war das mal mein Hundemoment.
Ach, das wäre der gewesen, der Hundemoment. Sorry.
Ja, es gibt einen kleinen noch. Komm, den erzähle ich kurz.
Erzähl den bitte.
Ich hab einfach total, die Hühner laufen ja hier frei rum.
Ja.
Und das führt dazu, dass die Eier auch teilweise nicht im Haus gelegt werden.
Hä?
Sondern, ja, das ist ganz lustig, weil die Hühner sich ja teilweise so ihre Plätze suchen, wo sie die Eier hinlegen.
Machen sie dann so Nester da?
Sie haben so eine kleine Kuhle, zum Beispiel an einer Baumwurzel.
Dann buddeln die da?
Mhm. Und dann legen die rein.
Ach ja, gut, warum nicht, ne?
Warum nicht? Aber es ist doof, weil man hat Hühner ja unter anderem auch wegen der Eier.
Dann gehst du auch super.
Ich habe jetzt einen dänisch-schwedischen Hühnerhund. Eierhund quasi. Weil Bella genau weiß, wo sie die Eier legen. Die riecht das nämlich. Und ich dachte neulich, was hat die da im Maul? Und sie hatte sowas, lief so rum. So.
Hat die das nicht geknackt?
Nein. Sie nimmt das Ei und schleppt es durch die Gegend. Und ich denke so, was ist das denn? Wo hat die das Ei her? Und stelle jetzt fest, dass sie immer an die gleiche Stelle läuft, nämlich eine Baumwurzel, etwas versteckt. Es gibt zwei, drei Plätze, nicht mehr, Gott sei Dank. Also die meisten Eier werden im Haus gelegt oder in der Legedingsbumster-Box. Aber eben auch zwei, drei Stellen. Bella kennt sie alle. Und was macht sie morgens? Sie checkt erstmal diese ganzen Stellen ab und manchmal siehst du sie eben in einem Ei. Und das Lustige ist, dass ich sie dann einfach sage, oh Bella. Und also jetzt kriegt dieses Ei da raus, dass es unbeschadet da rauskommt.
Ja gut, aber ich muss sagen, also alleine, dass sie es so rumträgt, ich bin mir darüber im Klaren, dass Hunde das können. Die können sehr gut justieren, wie viel Kraft sie, das merken wir ja auch, wenn wir mit ihnen spielen. Aber also ein Ei ist ja auch total lecker. Also Hunde das lieben ja Eier.
Voll. Und das heißt, es ist auch sehr wertvoll. Also du siehst aus, es ist sehr wertvoll. Also sie braucht, ich habe ja immer Leckerli dabei. Hm. Noch sind die Leckerlis wertvoller. Das heißt wir tauschen. Ne? Okay. Das heißt, ich kriege das Ei, sie kriegt ein Leckerli und sie kriegt natürlich eine mega Belohnung, dass sie das Ei gefunden hat. Das ist natürlich richtig großartig. Und deshalb ist sie jetzt natürlich auch konditioniert, noch on top, weil sie immer eine Belohnung kriegt. Immer wenn sie ein Ei bringt, kriegt sie eine richtig tolle Belohnung.
Mike, was machst du dir denn die Arbeit noch? Ich finde das so cool, ich würde da direkt ein Ding draus machen. Du musst sie doch eh beschäftigen. Soll dir doch die Eier sammeln.
Ja, ja.
Aber komplett? Tut die so, komplett?
Ja, nee, sie soll nicht unbedingt. Also ich meine, ist eine Frage der Zeit, dass sie dann doch irgendwann mal Knack macht oder so. Ne? Also,
ja, naja, dann kriegt sie keine Belohnung.
Fair. Guter Punkt.
Die ist klug genug, das zu lösen. Würde ich versuchen zumindest, wenn du merkst, es funktioniert nicht, ist so.
Meinst du, vielleicht kann sie auch auf den Herd springen und die dann in den Topf reinlegen?
Ja, gut. Ich meine, ist ein kluger Hund, Theorie, aber Herd heiß, heiße Pfanne. Ja, oh,
ich würde das schon organisieren. Also das.
Okay. Ja, mit Unterstützung sollte das gehen.
Sie könnte
ist halt die Frage, wie gut das Ei noch schmeckt, nachdem es vom Hund geknackt wurde. Ne? Ob das dann entweder mehr Speichel als Ei oder Ei mit Schale.
Nee, sie soll es vorsichtig in den Topf legen.
Ach so, ins kochende Wasser.
Mhm. Naja, oh nein, rein in den Topf. Ich mache dann das Wasser und mache ich dann selber noch.
Naja, ja, das sollte gehen.
Guck mal.
Haben wir lösen. So, und was anderes, du hast also quasi immer Ostern. Du hast bunte Eier, die überall versteckt sind und die du suchen musst.
Nein, Bella.
Das ist ein anderes Wort für Ostern.
Bellas Ostern.
Bei dir ist echt immer was los, ne?
Ja, bei mir ist immer was los. Es ist wirklich. Ich mache demnächst mal ein Foto natürlich auch für
bitte,
Insta.
So, bitte.
Da schlage ich die Brücke auch direkt zu Insta. Ja. Es gibt so viele Fragen. Zum Beispiel, wie viele Eier kann Bella an einem Tag suchen? Alle.
Ich glaube, das schafft sie locker. So viele Hühner und Eier gibt es ja dann nicht. Also, vielleicht könnt ihr mal eine Folge machen über Hundefakten mit ganz individuellen Sachen. Wie sieht ein Hund im Dunkeln eigentlich gut? Was meinst du?
Ja, sie sehen und sie riechen gut.
Also, sie riechen Tag und Nacht super?
Ja, aber sie sehen auch. Also meine Hunde können perfekt sehen nachts.
Sonst die sehen im Dunkeln tatsächlich besser als wir. Wie gut genau? Da muss ich sagen, bin ich tatsächlich überfragt, es genau, ganz genau sagen zu können. Aber sie sehen tatsächlich besser als wir. Besonders gut finde ich das in der Dämmerung zu beobachten. In der Dämmerung sehen die tatsächlich sehr gut. Was sie nicht so gut sehen im Übrigen, auch ein Fakt, ist, wenn etwas statisch ist, also wenn sich etwas nicht bewegt. Das ist ja dann egal, ob das Nacht oder Dämmerung oder Tag ist, zum Sehen der Hunde. Sie sehen nicht so gut etwas, was sich nicht bewegt. Das können wir besser sehen. Also Beispiel, ich stehe auf einer Wiese und 50 Meter neben uns steht ein Reh oder sitzt ein Hase. Und der bewegt sich nicht. Also wenn der Wind richtig doof steht, sodass der Hund das Tier nicht riecht, sondern wirklich sehen müsste, ist die Chance, dass die dran vorbeilatschen, echt groß. Das ist auch mir schon auf einigen Spaziergängen oft schon passiert, dass die an Wild vorbeilaufen. Also bei uns sind das ja in der Regel diese Fasane oder sowas, latschen die einfach dran vorbei, wenn die Tiere sich nicht bewegen. Sobald sich ein Tier bewegt, sich irgendwas bewegt, sehen die richtig, richtig gut. Also Bewegtes kann sie sehr gut wahrnehmen, auch auf große Entfernung. Das kennen wir ja oder sehen, beobachten wir viel mit Vögeln und so weiter. Aber wenn etwas statisch ist, das fällt ihnen schwer. Ich denke, das liegt auch viel daran, dass ihre Farbwelt nicht dieselbe ist, die wir haben. Sie haben nicht so viele Farben zur Verfügung wie wir. Und daher wahrscheinlich hebt sich das farblich nicht so richtig ab. Und dann muss ich das schon bewegen, damit es auffällt.
Ja, also ist aber auch sehr hundeabhängig. Also ich habe festgestellt, dass Pelle zum Beispiel, Pelle ist ein totaler Blindfisch, der, wenn ich streckenweise 100 Meter weg bin und was Dunkles anhab, bellt er mich an, weil er mich nicht erkennt. Das würde Bilbo zum Beispiel nie passieren. Er kennt mich sofort. Spanja genauso, Bella genauso. Also das ist auch ein bisschen individuell, aber ich bin völlig bei dir. Sie wissen zum Beispiel auch, wenn ich abends die letzte Runde mache, dann sehen sie sehr genau, wo Rehe auf dem Feld stehen und sie sehen auch sehr genau, ob irgendwo noch eine fremde Katze unterwegs ist. Und dann wird auch gespurtet und dann kommt die Herausforderung, sie abzurufen. Funktioniert meistens gut. Aber ich habe es mir auch angewöhnt, tatsächlich genau deshalb einfach auch jetzt inzwischen wirklich nur noch mit Leine erstmal rauszugehen. Abends. Und aber sie sind sehr zielgerecht. Also ich vermute aber, dass es mehr eine Kombination aus allem ist. Also einmal sehen, riechen, aber auch hören. Und das ist ziemlich eindeutig. Das ist bei Bilbo aber zum Beispiel nachts so, wenn er oben liegt vor einem großen Fenster, das bodentief ist und runtergucken kann aufs Grundstück und da irgendwas ist, schlägt er auch sofort an. Also das heißt, es ist nicht nur, das kann er weder hören noch riechen. Das muss er sehen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Also so final glaube ich auch, dass das Sehen relativ hinteren Rang hat in der Sinneswelt des Hundes. Also die machen wirklich, denke ich, hauptsächlich alles über, oder einen Großteil ihrer Dinge regeln sie über die Nase. Sie können sehr wohl natürlich, oder sehen ist natürlich relevant, ne? Gerade was Kommunikation angeht oder ja, bei der Jagd ist auch sinnvoll, wenn man gut sehen kann, wenn hinten weit weg irgendwie was sich bewegt, was ich noch nicht gerochen habe oder noch nicht genau identifizieren kann, wo es ist. Aber die Nase ist um vieles besser als das Sehen. Und wie gesagt, da fehlt halt eben, ich glaube, die Farbe Rot fehlt komplett. Entsprechend, also die sehen, ich glaube, um sowas wie ein Drittel schlechter als wir. Was die Farben angeht, ne?
Right.
Right. So, nächster Fact. Wie viele Haufen sollte unsere Fellnase am Tag höchstens machen? Tja, also da würde ich jetzt mal pauschal sagen, was ist denn dein Hund?
Ja, beziehungsweise, ja, auch das ist ja wieder total individuell. Also nicht nur das, was er frisst, sondern einfach auch wie so ein Hund. Also bei Bilbo ist es einmal am Tag. Und bei Pelle jedes Mal, wenn wir rausgehen. Also ich glaube, das kann man das überhaupt so sagen? Also ich glaube, wahrscheinlich ist es natürlich futterabhängig. Ihr habt den Eindruck, dass in dem Moment, wo ich das Futter wechsel, dass es eine Umstellung ist, dann öfter und dann ist auch die Konsistenz manchmal etwas anders bei einer Futterumstellung. Aber ansonsten hat das einen totalen Groove und das kann man, glaube ich, überhaupt nicht gar nicht pauschal beantworten, wie oft. Hauptsache, er tut es einmal am Tag, das ist schon ganz gut, glaube ich.
Ja, also ich glaube auch, das hängt sehr davon ab, was gefüttert wird. Letztendlich wie bei uns Menschen ist da die Verdauung individuell. Also jeder Organismus verdaut auch anders. Ich denke nicht, dass man das pauschal sagen kann. Ich glaube sogar, dass innerhalb einer Gruppe, also einer familiären Gruppe von Hunden gleicher Rasse unterschiedlich verdaut wird. Ja. Und dann hängt es davon ab, was die fressen. Tatsächlich würde ich, glaube ich, immer gucken, wie sieht denn das aus? Also sieht das gesund aus oder nicht? Und wenn das gesund aussieht, dann ist das egal, ob der einmal macht oder dreimal macht. Ich glaube, ich würde schon ans Denken kommen, wenn mein Hund am Tag siebenmal macht oder keinmal. Wenn mein Hund über 2 Tage keinen Kot absetzt, würde ich mir schon auch Sorgen machen, außer ich weiß, er hat nicht gefressen oder er hatte vorher eine Magen-Darm-Erkrankung. Aber ich sag mal jetzt so im normalen Alltag und wenn ich sagen würde, mein Hund, der macht immer nur alle 3 Tage, dann würde ich das auf jeden Fall mal checken lassen wollen, ob das okay ist. Kann ja auch sein, dass es einfach in Ordnung ist, aber das würde ich schon mal prüfen lassen. Und wenn mein Hund am Tag irgendwie 7 Mal einen gesund aussehenden Haufen macht, würde ich trotzdem auch mal nachfragen. Das finde ich auch etwas viel. Aber jetzt bei uns, wir füttern jetzt schon lange vegan und die Hunde verdauen das richtig gut. Also die haben total gut aussehenden Stuhl und machen zweimal am Tag. Fühlt sich für mich rund an. Also fühlt sich für mich total gut an. Und dabei habe ich halt, das ist aber etwas, was ich echt tatsächlich, das klingt jetzt blöd, aber wenn ich was füttere, dann schaue ich mir immer den Stuhl an, weil das ist total aufschlussreich, finde ich. Ist jetzt kein Witz, ich hatte zuletzt ein Futter bestellt, also zuletzt ist schon jetzt tatsächlich lange her. Ich musste zum ersten Mal in meinem Leben Futter zurückgeben.
Aha, warum?
Weil tatsächlich keiner meiner Hunde das angefasst hat. Und das ist einfach ein Zustand, wie ich ihn. Die Boogie hat nicht gefressen. Soll ich dir sagen, Boogie ist 10 Jahre alt. Weißt du, wie oft die in ihrem Leben noch nicht gefressen hat?
Null Mal.
Entweder war sie sterbenskrank.
Ja, genau. Ja, ja, klar.
Ja, oder sie hat einfach alles gefressen. Es hat noch nichts gegeben. Sie isst Gurken. Sie isst Apfel, Birne, Banane. Sie isst alles. Sie ist absolut unkompliziert. Du kannst ihr alles geben. Dieses Futter hat die nicht angerührt. Bio-Freiland, weiß der Geier Fleisch.
Ah, ja.
Mhm. Mega, alles super toll. Mhm. Ultra teuer. Mhm. Wirklich ultra teuer. Ich habe ganz tief in die Tasche gegriffen. Das hat auch wehgetan. Und dann fressen die das nicht.
Das habe ich auch gehabt, glaube ich.
Ha, müssen wir gleich mal sprechen, ob es die gleiche Marke war.
Ich könnte mir das gut vorstellen. Das ist tatsächlich super bio, super...
Super, mega toll, fair, ja, schlag mich tot.
Nachhaltig, achtsam.
Ja. Und nach diesem, genau, und nach diesem Sackfutter habe ich gesagt, so, es reicht mir jetzt. Die kriegen jetzt Würmer zu fressen. Also wir essen jetzt vegan mit Protein aus Insekten. Und das funktioniert super, das fressen die gerne, die haben einen guten Stuhl. Und da bleibe ich jetzt auch bei. Das ist, solange sie es gut fressen. Aber kannst du dir das vorstellen? Ich setze meinen Hund drei Hunden Napf hin. Über 10 Tage habe ich das gemacht. Nachher habe ich angefangen zu kochen. Ich hatte ja nichts anderes im Haus.
Okay.
Ja, klar. Ich habe irgendwann mal gesagt, das geht. Und das meine Boogie-Futter wirklich verweigert. Die hat das angeguckt. Das hast richtig im Gesicht gesehen, wie die sich geekelt hat. Das war krass. Und 2 Säcke, ne? Also ich habe 2 Säcke probiert, habe gedacht, ist das eine vielleicht schlecht? 2. Sack aufgemacht, gleiche. Nee, m-m. Also und das habe ich zurückgegeben. Ich habe gesagt, tut mir leid, wenn 3 Hunde und einer davon ist wirklich zuverlässiger Fresser von allem, das nicht anrühren, dann stimmt mit eurem Futter was nicht.
Ja, ich schließe mich an, wahrscheinlich bin ich der Nächste, der dann vor der Tür steht. Ich habe auch noch einen ganzen Sack davon.
Ja, dann bring es zurück. Ich meine, das Feedback ist bestimmt ja auch wichtig für die, ne? Wenn die hören, die Hunde fressen es nicht. Dann müssen sie ja auch mal überlegen, was irgendwas muss drin sein, was halt furchtbar eklig ist. Ich fand es Rauch auch nicht lecker, aber das ist, denke ich, oft.
Sind die Kroketten nicht ganz so groß und hell, eher hell, so beige?
Nee, egal. Das war recht dunkel.
Ja. Egal, auf jeden Fall ist es ein scheiß Thema, aber.
Ja, aber ich glaube, also um das jetzt aus meiner Sicht zu beantworten, ich würde sagen, wenn der Hundestuhl gut und gesund aussieht und ich sag mal zwischen 1 und 4 Mal am Tag Kot abgesetzt wird, würde ich nicht nervös werden.
Okay, haben wir das auch geklärt.
Lieben Sie uns wirklich bedingungslos oder finden Sie manch einen auch einfach doof? Absolut finden die das.
Total. Was
sag du?
Oh, es gibt viele Situationen, wo mich meine Hunde doof finden, glaube ich. In dem Moment, wo ich durchgreife zum Beispiel, in dem Moment, wo sie nicht mit dürfen, in dem Moment, wo sie abwarten müssen. Es gibt sehr, sehr viele Situationen. Ich glaube, das ist natürlich auch eine totale menschliche Frage. Am Ende des Tages ist das wahrscheinlich eher Frust, was sie haben oder was auch immer. Es ist nicht so, dass sie dich nicht leiden können, sondern sie sind einfach enttäuscht, dass sie nicht mit dürfen oder dass sie etwas oder bestraft werden oder was auch immer. Aber ich glaube nicht, dass es sei denn, es gibt natürlich auch Hunde, die natürlich das alles abspeichern und dich richtig doof finden und dann irgendwann der Moment kommt, wo sie einen das dann auch spüren lassen, im blödesten Fall. Also je nachdem, wie man den Hund behandelt. Aber ich glaube erstmal, wenn man einfach ein normales Verhältnis zum Hund hat, dann ist es, glaube ich, auch gut für den Hund, Grenzen zu erfahren. Und er liebt dich eigentlich eher dafür oder respektiert dich mehr, wenn du auch die ein oder andere Grenze setzt. Auch Grenzen ziehen ist Liebe. Man verwechselt das, glaube ich, auch oft, dass man denkt, dann ist man doof zu seinem Hund. Nee, ist man nicht, sondern es ist auch ein Kümmern. Es ist auch ein Achtsamsein mit dem Hund. Wenn man klare Regeln aufstellt, das hat gar nichts mit Härte zu tun. Deshalb bin ich immer nicht gut mit solchen Sachen, weil ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat, dass der Hund einen nicht bedingungslos mag, liebt, sondern dass er vielleicht sowas hat wie Respekt, dass er sowas hat wie gefrustet sein. Sowas, glaube ich, ist eher ein Hundeempfinden. Wie denkst du?
Ja, also was den Halter betrifft, ich kann mir schon vorstellen, dass es Teams gibt, wo man nicht zusammenfindet. Also wo der Hund dann niemals sich auf diesen einen Menschen einlassen wird. Das kann ich mir schon vorstellen. Es gibt auch Hunde, die mögen einen einfach nicht. Habe ich auch schon erlebt. Also es ist dann aber auch oft ein Hund, der grundsätzlich irgendwie schwierig ist. Der sich nicht auf jeden einlässt. Also meine Frieda war so jemand. Die hat relativ viele Leute nicht leiden können. Grundsätzlich. Und wäre die zu denen nach Hause gekommen, hätte sie die nicht mehr leiden können. Also zumindest wäre es niemals eine bedingungslose Liebe geworden, höchstens eine Akzeptanz.
Okay, ja, da gehe ich mit.
Deswegen war auch der Wechsel von ihrem vorigen Zuhause zu mir gar nicht schwierig, weil da hat es auch nicht gefunkt. Bei der hat es eh bei ganz wenigen Leuten nur gefunkt. Und jetzt zum Beispiel bei Ronja entdecke ich Ähnliches. Die Buki, die mag, glaube ich, Menschen grundsätzlich gerne, aber da gibt es welche, bei denen ist sie misstrauisch. Da würde ich aber nicht sagen, dass sie die nicht mag, sondern den traut die einfach noch nicht, weil die irgendwie komisch findet. Mhm. Bei Ronja ist anders. Die zeigt durchaus auch zwischendurch so Sachen, wo man richtig merkt, die findet die richtig schlimm, die Leute. Also die kann die nicht aushalten, will dann auch nicht dahin gucken. Das sind dann so Sachen, wo ich dann auch immer sage, bitte mach dann jetzt auch keinen Kontakt zu ihr, ne? Weil das muss ja dann auch gar nicht sein. Man muss ja sowas nicht erzwingen. Wenn, würde ich versuchen, mit Bestechung immer erstmal zu arbeiten. Aber das Gute ist ja, dass unsere Hunde müssen ja auch nicht alle Leute mögen, finde ich. Wichtig ist nur, dass wir zusammen zurechtkommen. Also wenn ich jetzt merken würde, mein Hund mag mich nicht. Und das kann passieren. Dass wir nicht zusammenkommen. Vielleicht mag ich auch meinen Hund nicht. Also das kann ich mir zwar jetzt nicht vorstellen, weil ich jeden Hund mag, aber wer weiß, vielleicht begegnet mir eines Tages noch ein Hund, den ich nicht mag. Dann würde ich in so einem Fall würde ich sagen, okay, wir arbeiten dran und wenn da sich nichts ergibt und das, der Funken nicht überspringt, dann müssen wir uns trennen. Das wäre halt der Moment, wo ich auch sagen würde, dann kann das ja hier gar nicht schön werden, für den Hund nicht und für mich nicht. Und dann würde ich irgendwas finden. Aber ich kann mir das schwer vorstellen. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass man, wenn man als Mensch sich um einen Hund bemüht, dass man das nicht irgendwie hinkriegt. Also wenn wir jetzt am Beispiel von Frieda zum Beispiel bleiben, ich glaube, dass sie mich ganz, ganz kacke fand auch am Anfang. So richtig. Also die fand mich nicht toll. Als ich aber angefangen habe, mit ihr zu arbeiten, hatte die Herzchen in den Augen.
Da kommt ja mal eine Theorie ins Spiel, wenn du dich, heißt, wenn du dich mit ihr beschäftigst, wenn du ihr auch Grenzen aufzeigst, wenn du ihr die Guidance gibst, dann ist das eine Form von Anerkennung, dann ist das auch eine Form von Wertschätzung. Und das ist, glaube ich, schon so. Ich glaube auch, dass es durchaus möglich ist, dass Hunde einfach unterscheiden erstmal. Mag ich mehr, mag ich weniger. Also Bilbo ist ganz klar zum Beispiel, mein Schwiegervater ist das absolute Star. Wenn der kommt, dann ist Bilbo anders. Das liegt aber auch daran, dass mein Schwiegervater Bilbo stundenlang streichelt. Stundenlang. Und hat so kleine, kräftige Hände und die massieren Bilbo dann. Und Bilbo legt sich in ihn rein. So, das ist wirklich, wirklich auffällig. Und das ist natürlich, also es kommt nicht von irgendwo her. Am Anfang waren sie so okay miteinander. Aber durch dieses Ritual, muss man schon fast sagen. Und Gott sei Dank kommen sie auch morgen wieder, dann hat Bilbo wieder seinen Freund. Ich sage dann auch immer, Bilbo trifft Bilbo, weil mein Schwiegervater auch so ein Bilbo ist. und das ist dann schon so, er mag ihn, er liebt ihn, so, ne? Mehr als andere. Aber beschäftigst du dich mit Bilbo, dann ist er sehr schnell auch, bist du sehr schnell auch in seinem Herzen. Insofern.
Ja. Ich glaube, es gibt schon Hunde, die das gar nicht können. Also ich glaube, dann ist Bilbo vielleicht eh jemand, der gerne sein Herz öffnet. Wenn wir jetzt aber wieder bei Frieda bleiben, die konsequent meinen Bruder gehasst hat und der konnte tun, was er wollte. Der hat mit der gearbeitet, der hat mit der gespielt, der hat die gefüttert. Der hat sich wirklich um die bemüht, der hat wirklich alles gegeben. Die hat aber entschieden, dass sie den nicht leiden kann, weil sie mochte seine Präsenz nicht. Also ich kann mir das alles abrufen. Ich kenne den Hund sehr gut. Ich weiß, was sie mag und was nicht. Und ich kenne meinen Bruder sehr gut. Deswegen wusste ich auch, wo das Problem war. Und man kann ja einen Menschen nicht ändern in seinen Grund. Also wie er, weil die Ausstrahlung, die Stimmlage, die Intensität, wie ein Mensch in einen Raum reinkommt, das ist eben so. Und das ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Aber das war das, was Frieda nicht mochte.
Was war es? Also was mochte sie nicht?
Mein Bruder ist ein sehr lebendiger Mensch, also der hat eine kräftige, laute Stimme, der ist sehr präsent als Mensch und er redet sehr schnell und er ist in sich auch einfach immer gestresst, ne? Weil der hat immer 5 Termine, 5 Aufgaben im Kopf und will auch gleichzeitig 5 Sachen sagen. Und diesen Stress, diese Unruhe, diese Intensität, das ist etwas, auf das Frieda null zurechtgekommen ist. Da hat sie mich ja auch hin erzogen, das in den Griff zu kriegen. Ich war ja selber, ich meine, mein Bruder ist halt auch vielleicht einfach ein Stück weit, also wir sind ja auch Geschwister, ne? Also ich sage es mal so jetzt. Ich bin vielleicht nicht ganz so intensiv wie mein Bruder gewesen, aber auch eher jemand, der 10 Dinge auf einmal tun möchte und denkt und eher hibbelig ist. Das kann die nicht ab, konnte sie nicht leiden. Und da hat sie mir relativ schnell erzählt, dass ich sie diese Stimmung mit mir, da macht sie nicht mit. Mhm. Und als ich das angepasst habe, jetzt war das etwas, was mir sehr geholfen hat. Weil mich dahingehend zu trainieren, und das hat mir gut getan. Das hat mich bereinigt und hat mich geerdet. Sie hat mir sehr geholfen damit, das in den Griff zu kriegen. Jetzt war das aber, weil wir haben halt dieses spezielle Verhältnis gehabt, wo ich das auch wollte. Wo ich auch wollte, dass ich wollte mit ihr arbeiten, ich wollte, dass sie mit mir kooperiert und ich wollte auch, dass sie sich auf mich einlässt. Also habe ich mich zu ihren Bedingungen entsprechend auch angepasst und sie sich zu meinen. Wir haben halt, wir sind aufeinander zugegangen, könnte man sagen. Das gilt ja nicht immer. Von daher diese bedingungslose Liebe unter Vorbehalt würde ich sagen, ja. Wenn sie uns wirklich lieben, dann ist das bedingungslos. Oft. Bestimmt auch nicht immer. Ich glaube, Frieda wäre für mich durchs Feuer gegangen. Ich glaube, Ronja würde es nicht tun. Ich glaube, wenn ich nachts überfallen werde, wird die Ronja sagen, alles klar, ich bin dann mal weg. Hier ist krass was los, es stresst mich, ich hau ab. Da hätte Frieda gesagt, ist egal, was hier los ist, ich bleib bei meinem Frauchen. Das wäre hier so ein Hund gewesen, der sich noch über mich gelegt hätte. Nicht das, also und da jetzt kommt ja dieses Menschliche, das findet man ja ganz, das ist ja toll, das ist ein schönes Gefühl, das zu wissen, dass da jemand ist und das ist ein Hund in dem Fall, der alles für dich tun würde, der alles für dich geben würde, für diesen Hund bist du die Welt. Das fühlt sich, na, da kann sich ja kein Mensch von frei machen, dass sich das schön anfühlt, dass man für jemanden so wichtig ist. Das ist ja ganz normal, dass man dann so sich damit gut fühlt. Aber man darf nicht vergessen, was das auch bedeutet an Verantwortung. Wenn jemand dir gegenüber diese Gefühle hat, kannst du ihn halt auch wahnsinnig viel verletzen und enttäuschen. Und das bedeutet viel Verantwortung übernehmen für so jemanden. Also man muss da sehr achtsam mit umgehen, wenn jemand sich einem so zu Füßen legt. Und man muss halt darauf achten, dass das nicht krankhaft wird auch. Es gibt viele Verhältnisse zwischen Mensch und Hund, die in meinen Augen zu viel sind. Zum Beispiel bei Frieda war es kritisch. Da musste ich wirklich aufpassen, dass sie ihren Fokus nicht so auf mich setzt, dass sie überhaupt nicht mehr ohne mich zurechtkommt. Und ich glaube, das war schon eine knappe Kiste. Was, wenn ich ins Krankenhaus muss? Wer kann denn noch mit diesem Hund umgehen? Wer kann denn noch diesen, wie wird sie denn die Trennung überhaupt vertragen? Ich habe die Trennung von ihr ja schon kaum ertragen, aber für sie war ja völlig machtlos ohne mich. Die hat ja kein Mitspracherecht. Und das darf man nicht vergessen, wenn man sich so wichtig ist für seinen Hund, dann kann das für den Hund auch nachteilhaft sein. Und wenn man den genauso lieb hat, dann muss man dafür sorgen, dass man nicht so wichtig ist. Das ist wie bei Kindern. Ich habe das mit meinen Kindern auch. Ich muss auch dafür sorgen, dass sie in der Welt ohne mich zurechtkommen können.
Nein, das will ich gar nicht.
Das will man nicht, Mike. Ich weiß. Aber man tut den Menschen damit keinen Gefallen, ja, in dem Fall. Nein, oder Spaß. Auch mit den, ja. Also sie müssen schaffen, ohne einen stabil zu sein, sie müssen es schaffen, zurechtzukommen. Man ist zwar immer da, aber man muss schon damit rechnen, dass mal aus egal welchem Grund man eben mal nicht da ist. Und dann kann ja nicht die komplette Welt dieser Person oder dieses Hundes zusammenbrechen. Und bei Frieda ist es so weit gegangen, die hat ja Türen geöffnet, ist meinem Auto hinterhergerannt. Also da mussten wir wirklich Maßnahmen ergreifen, wie man sie einsperrt überhaupt.
Ich kenne das.
So, ich musste Türen abschließen oder wenn, je nachdem, musste man auch mal die Griffe umschrauben und so. Und das ist, ja, ne? Und
geh nicht weg.
Ja, also wenn ich mir vorstelle, wirklich eine längere Trennung von Frieda, ich weiß nicht, ob sie dann nicht wirklich einen Schaden genommen hätte. Also das war zu viel. Und ich habe mir auch geschworen, das nie wieder so intensiv zu haben. Deswegen ist es auch gut, dass ich viele Hunde habe, sodass sie sich vielleicht ein bisschen mehr auf viele verschiedene Lebewesen einlassen und nicht immer nur Sarah, Sarah, Sarah. Weil wenn man den ganzen Tag zusammen ist und gemeinsam arbeitet, und das ist fatal als Hundetrainer, hast du deinen Hund halt eigentlich immer da. Sie lernen das schwer, nicht mit einem zusammen zu sein, weil man ja einfach immer zusammen ist.
Total. Also ich bin voll bei dir. Also ich habe das Problem mit Pelle. Inzwischen auch so ein bisschen mit Bella, aber sie einfach auch zu sehr an mir klebt. Das müssen wir irgendwie auch sehr stark jetzt bearbeiten. Aber und wenn es so albern ist, dass man irgendwie künstlich mal irgendwie wegfährt eine halbe Stunde, obwohl man es gar nicht muss. Aber auch, dass es eben einfach auch Teil der Wahrheit, dass es eben ein ständiges Training ist und auch was die Bindung angeht. Und das ist ja eigentlich, jetzt sind wir da wirklich sehr, sehr tief eingestiegen. Aber eine interessante Frage vielleicht einfach auch, ne? Dieses Bedingungslose, das ist ja das, was einem immer wieder auch als Mythos immer entgegenschwappt. So bedingungslos ist das teilweise eben gar nicht. Siehe eben mit dem einen oder anderen Hund, den du jetzt gerade alleine schon von ihm beschrieben hast. Also es wäre bei mir einfach auch, glaube ich, so, dass es, nee, bei mir wäre es nicht so. Die zeigen es unterschiedlich, aber ich glaube, sie sind alle wahnsinnig fixiert und würden alles tun, um irgendwie mitzukommen. Bei Bilbo wäre es, glaube ich, so, wenn er vermeiden könnte, Auto zu fahren, nach wie vor, dann würde er lieber auch zu Hause bleiben und auch vielleicht etwas länger zu Hause bleiben, auch eine Woche alleine, den Kind eine Woche alleine lassen. Wahrscheinlich würde er das auch ganz gut schaffen. Hauptsache, muss kein Auto fahren, wenn er Futter kriegen würde. Aber nein, diese Frage ist super, super, super interessant. Und hoffentlich können wir so ein paar Akzente setzen.
Also facettenreich, das Verhältnis. Braucht man wirklich 15 Leinen?
Ja.
Jein?
Ja.
Du sagst ja, ich sag jein.
Wenn man 400 Warum hat, braucht man 20 Leinen.
20 Leinen? 20 verschiedene Leinen? Oder brauchst du 20 Leinen an der Zahl?
Wenn man eine Leine gut findet, dann habe ich gerne auch zwei davon. Weil ich Angst habe, die könnte vergriffen sein. Irgendwann. Das ist ein Kaufrausch.
Kaufsucht. Pro Hund?
Selbstverständlich.
Selbstverständlich. Also in deinem Fall 80 Leinen, ja?
Nein, das ist übertrieben. Aber es ist wirklich ein bisschen schlimm. Man sagt so, wenn man von etwas zwei Sachen kauft, wenn man Angst hat, dass es vergriffen sein könnte irgendwann eines Tages, dann nennt man das Kaufsucht. Also natürlich braucht man das nicht. Natürlich braucht man das überhaupt nicht. Man braucht eigentlich eine Leine und gut ist. Also wenn es danach geht. Aber wahrscheinlich gibt es auch Fashion-Victims unter euch, unter uns vielleicht auch. Also ich weiß nicht, man könnte auch die Frage stellen, wie viel Mäntelchen braucht eigentlich so ein kleiner Hund?
Ja.
Und Chuck Norris würde sagen, alle. das ist doch total individuell. Also ich meine, brauchen tut man eine pro Hund. Mehr braucht es nicht.
Meinst du?
Ja.
Also ich sehe das anders.
Man braucht 20 pro Hund im Hause nur.
Nee. Ich brauche pro Hund eine 1-Meter-Leine, eine 3-Meter-Leine. Aber wobei, nee, nicht eine 1-Meter-Leine, eigentlich eine 1-Meter-Leine, eine 1,5-Meter-Leine, eine 3-Meter-Leine. Und ich habe für egal nicht pro Hund, sondern allgemein habe ich noch eine Schleppleine.
Natürlich. Und eine Flexileine auch? Nein, das ist, glaube ich, bei dir
niemals
passieren.
Die Antwort erspare ich dir jetzt. So, okay. Und das sind die Leinen, die ich brauche, wirklich brauche, aber weil ich der chaotischste Mensch unter dieser Sonne bin.
Ah.
muss ich von jeder dieser Leinen ganz viele haben, weil ich die ewig verliere, verlege, verschlampe. Was? Ja, ich sag dir eins, mein Mann hat irgendwann einen richtigen Krampf gekriegt. Der geht ja ab und zu auch mit den Hunden raus, also mindestens mit Boogie, denn er schnappt sich oftmals auch einfach nur die Boogie. Und ist kein Witz, er findet keine Leine. Wir haben drei Hunde und der Mann findet keine Leine. Dann steht er da und guckt mich an und sagt, wie kann das sein? Dann sag ich jedes Mal, es tut mir leid. Es tut mir leid, ich bin so. Und dann, ja, wo sind die Leinen? Die liegen irgendwo rum. Die liegen im Hauseingang, im Auto, vor der Tür, im Garten. Da, wo ich sie abgemacht habe, da sind sie. Und das liegt an mir. Das ist ein persönliches Problem. Ich bin, so in meinem Kopf ist Krieg. Ja, und folglich mussten wir sehr viele Leine haben. Mein Mann hat dann nach so einer Erfahrung, wo er 10 Minuten erst Leine suchen musste, hat er 20 Mal die gleiche Leine bestellt. Ja. Es sind jetzt, glaube ich, noch 3 da. Warum? Weil ich in diesem Haus auch lebe. So. Also ich brauche sehr viele Leinen, weil ich die verschlampe, verliere, verleihe, vergesse, verlege. Dann gibt es ja noch die Leinen, die man kauft, wenn man sie schön findet und dann benutzt man sie nicht, weil sie mega unhandlich und unpraktisch sind. Ja, von denen haben wir auch ganz viele. Superschöne Leinen, die kann man sich dann angucken abends. Statt Fernsehen gucken, Leinen angucken oder was. Ich habe keine Ahnung, benutzen kann ich die nicht. Ich kann nur mit guten Leinen spazieren. Also egal, wo ich hingehe, ich kriege einen Krampf, wenn die klimpert, zu lang ist, zu kurz ist, an der Hand sich nicht gut anfühlt oder rutschig ist. Also es gibt so viele Gründe, warum eine Leine kacke sein kann. Aber dann ist die schön gewesen und dann habe ich sie doch gekauft. Mit Halsbändern ist bei mir sogar noch schlimmer.
Nee, es gibt alle Hunde tragen ein Halsband schon ewig lange, seit sie ausgewachsen sind. Ich liebe diese Taue, also Tau als Halsband und als Leine. Das ist wunderbar, weil es einfach griffig ist, weil es auch lässig aussieht und weil es so super zu reinigen ist. Und die sind mega, mega strapazierfähig, kosten Geld, aber nicht jetzt übertrieben viel, finde ich völlig okay. Ich habe allerdings auch eine Leine, da frage ich mich, warum? Sie sieht gut aus, kann nichts, das ist eine ganz dünne Lederleine, das ist auch eine Retrieverleine noch, also sie, dass du sie so um den Hals ziehen kannst. Und ich fand die deshalb sexy, weil sie auch so ein Horn, so ein irgendeine Applikation aus Horn irgendwie hat. Sie sieht so ein bisschen aus wie so eine Jägerleine irgendwas, keine Ahnung. Fand ich irgendwie total fancy. Habe ich nie benutzt. Nie, weil sie einfach gar nicht zu benutzen ist. Neulich hat sie meine Frau, als wir auf Reisen waren, als Ersatzleine mitgenommen. Habe ich gesagt, what, wo war die denn? Ich wusste gar nicht mehr, wo sie war. Wir haben 2 Leinen für 4 Hunde.
Ja gut, du kannst ja immer ein Ende dann... Anders. Also du kannst die 4 genau. Mit den 2, ja okay, das ist natürlich dann.
Genau, und das reicht. Und ich habe gar keinen, weißt du, weil sonst raste ich aus. Kennst du das, wenn man sich selber stranguliert, weil man 1000 Leinen um sich herum geschnibbelt hat, wenn man spazieren geht? Ich hasse es, wenn man 1000 Leinen um den Hals, quer irgendwie über die Brust gespannt, keine Ahnung, und man kann sich nicht mehr bewegen und man ist einfach nur noch also in diesen Leinen gefangen. Das macht
ja, ich weiß
fertig.
Nicht, also ich wenn du leichte Leinen nimmst, die unkompliziert sind und alle gleich lang. Also das ist bei uns halt der Fall. Wir haben eine gummierte Leine mit einer Schlaufe und einem Karabiner. Da ist nichts anderes dran. Keine Öse, kein Beutelchen, Tütchen, Kackding, keine Marken oder sowas. Es ist wirklich einfach nur ein langes Stück Gummi. Bei uns ist ja alles vegan, also auch die Leine. Und dann hat die diesen Karabiner noch. Und die sind alle genau gleich lang, nämlich 1,20 Meter. Und dann ist das wunderbar. Also weil die haben alle die gleiche Länge. Und die sind alle leicht. Weil
sind die auch schön?
Nö, die sind überhaupt gar nicht schön. Deswegen kaufe ich ja ständig schöne Leinen, die liegen dann rum.
Ah, finde den Fehler.
Das ist der Fehler. Und dann warte ich bis Herbst und dann spende ich die an den Tierschutz. Dann können sie die entweder verkaufen auf einem Flohmarkt oder nach Rumänien schicken oder was auch immer.
Wir kennen uns jetzt ein paar Jahre, aber das sind ja neue, völlig neue Erkenntnisse, die ich da gerade Wusste ich gar nicht. Wir müssen viel mehr solcher Fragen beantworten, ja. weil so lernen wir uns auch viel besser kennen. Also, ist ja
also Mike, die gummierte Leine, die ja. gab es schon, als du in meiner Hundeschule warst. Das sind ja. die... Ja, das sind die, die ich immer jedem. Die gibt es auch in verschiedenen Farben, wenn man, aber die sind halt hässlich.
Du, die Tower gab es damals auch schon, hatte ich damals auch schon.
Ja, du ja, aber die, also hättest du mich gefragt, welche Leine, hätte ich dir gesagt, kauf bitte hier diese gummierte Leine.
Okay.
Weil die ist griffig, die ist leicht, die kannst du fallen lassen, dann saugt die sich nicht mit Matschepatsche voll, kannst du abspülen. Seit ich Leinen benutze, ist das die einzig wahre Leine. Die gibt es auch ohne Schlaufe. Ich mag es am liebsten mit Schlaufe. Das ist zu den Leinen. Mhm. Also ein, na, jeder wie er mag, ne?
Ja, total.
Wie viel Pflege ist zu wenig oder zu viel?
Gute Frage. Ich so, bei mir ist zweimal in der Woche Bürsten angesagt. Das reicht. Und dann gucke ich mir noch die Krallen an. Ab und zu mal, wenn ich merke, es wird zu lang. Weil hier sehr viel Wiese ist. Und die Ohren werden auch angeguckt, zweimal die Woche. Und das war's. Ja, das war's.
Ja, ich mach gar nichts. Also ich mach wirklich. Nee, ich mach wirklich gar nichts. Ich mach aktiv überhaupt gar nichts. Also wenn sich einer hier in Exkrementen wälzt, dann wird der abgewaschen. Bisher nicht mit so viel Erfolg, aber jetzt habe ich ja tolle Tipps bekommen. Demnächst stinkt es also nicht mehr lange. Mhm. Und das war's. Und ab und zu fahre ich bewusst an den See, damit alle schwimmen gehen, außer Mika. Die muss ich dann immer so abspritzen ein bisschen, damit wir ein bisschen staublos werden aus dem Fell. Und das ist alles, was ich meine Hunde pflege. Was aber auch daran liegt, dass sie kein Fell haben, was gepflegt werden muss. Also hätte ich jetzt natürlich einen Briard, dann müsste ich den selbstverständlich ganz häufig bürsten. Oder überhaupt einen langfälligen Hund, der zu Knotenbildung neigt. Aber meine Hunde sind alle haben alle mittellanges Fell. Also das ist nicht die Borsten, aber es ist überhaupt nicht lang. Also kurzes, weiches Fell. Das verknotet nicht. Da muss nichts gebürstet. Wenn ich die bürsten würde, das wäre lächerlich. Die haben irgendwann mal so im Herbst, fangen die hinten am Popo an, die Unterwolle abzuwerfen. Die zupfe ich dann so im Vorbeigehen, wenn ich sehe, da ist ein Büschelchen, der guckt raus, und dann zupfe ich das da so quasi raus. Oder manchmal, wenn ich merke, im Haus sind super viele Haare, dann würde ich die einmal rausbürsten, diese Unterwolle, die da nachher überall im Haus liegt. Und das war's. Mehr mache ich nicht. Und ich sage auch ganz offen, warum. Ich mache da ja mehr kaputt, als dass ich was gut mache. Wenn ich so Hunde, wie ich sie habe, wasche und bürste, warum? Warum? Ich mache doch die ganze selbstständige Pflege und die ganze Flora der Haut im Eimer mit jeder Schamponierung. Ich muss den Hund nicht schamponieren. Wenn der schmutzig ist, dann kann ich da Wasser drüber laufen lassen. Könnte ich, mache ich noch nicht mal, sondern ich rubbel die mit Handtüchern ab, wenn wir aus dem Matsch kommen. Ja, und im Sommer geht es halt oft an den See. Das muss über den Winter dann halten. Also ich freue mich jetzt auf die nächste, auf das nächste warme Wetter, wo wir mal an den See können, weil jetzt ist viel Staub im Hund, schätze ich. Die sind das letzte Mal gewaschen worden, ja. Als ich mit Lisa spazieren war Oktober. Da waren die das letzte Mal mit Wasser in Kontakt. Obwohl, nee, irgendeiner hat sich, wer war das? Mika. Mika hat einmal ein tiefes, intensives Fuchskackebad genommen. Die musste leider doch mal in die Wanne. Aber da hatte ich den Tomatensaft-Tipp noch nicht. Das hat voll lang gedauert. Wir hatten viele Tage Spaß daran.
Hat man normalerweise in der Regel auch. Ja.
Und was man ja oft sieht bei den Hunden, die viel gewaschen werden, ist, dass die so ein speckiges Fell hinten zwischen den Schulterblättern kriegen. Dann wird das da so, gerade bei weißen Hunden kannst du es gut sehen, dann wird das sogar da so ein bisschen, kann man sagen, gelblich. Ja, und dann wird das so speckig und dann fangen die auch an, oft zu riechen, wenn sie nass sind. Und dann weißt du, du hast die Haut kaputt gemacht. Zu oft gewaschen. Also von daher, wenn du mich fragst, weniger ist mehr. Auf ganzer Linie. Aber wo ich das anders sehe, ist beim Bürsten von langfälligen Hunden. Das bitte ganz regelmäßig machen. Das würde ich dem Hund im jüngsten Alter ganz positiv verknüpft beibringen, dass das zu seinem Wohl ist. Und umso öfter ich es mache, umso weniger schmerzhaft ist es für den Hund. da sieht die Sache anders aus. Hätte ich jetzt einen Cocker Spaniel, einen Briar oder sonst was mit längerem Fell, würde ich natürlich den Hund entsprechend oft bürsten, aber nicht waschen.
Spannend. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, tatsächlich die Hunde zu waschen regelmäßig. Also mit Shampoo und dem ganzen Gedöns, Wasser reicht und ja. Und bürsten. Also Bilbo muss ich bürsten, Pelbo und Spanier auch. Bella, ja, geht so. Aber Bilbo ist im Moment gerade in der Mauser, frag nicht, da kannst du 3 Pullover draus strecken. Das ist ganz krass.
Ja, das ist ja auch klar, dass man dann oft bürsten muss, damit einfach nicht alles im Haus ist. Da gehst du raus, bürstest es aus und das Fell im Übrigen, was wir ausbürsten, ne, das kann man total toll in Bäume, in diese, wenn so zwei Äste so ganz eng zusammen auseinanderwachsen, da kann man das toll reinstecken. Da bauen sich die Vögelchen Nester draus. Also ein super Nistmaterial für die total, Vögel. Gerade total. Jetzt im Frühling, aber bloß nicht wegwerfen, das ist wertvoll für die Natur.
Deshalb mache ich das auch immer draußen, tatsächlich wirklich auch zwischen den Bäumen. Und das ist dann auch relativ zügig weg.
Aber ich glaube, weil du dich gerade gefragt hast, warum überhaupt einen Hund so oft waschen, ich denke, der Gedanke, weil ich erlebe das oft im Welpenkurs, wenn die Menschen mich das fragen, die Frage stellen sie meistens dann eben, wenn der Hund gerade da ist, dann sagen die immer, wie oft muss ich den eigentlich waschen? Weil die Menschen waschen sich selber zwischen 1 und 5 Mal pro Woche die Haare. Und fragen sich natürlich dann, ja, wenn ich mir so oft die Haare wasche, dann muss ich das doch bei dem Hund irgendwie auch mal machen. Das ist, finde ich die Frage gar nicht dumm.
Ja, und auf gar keinen Fall.
Ich finde auch, aber man muss sich natürlich immer da vor Augen halten, dass unsere Haut und unser Körper sich auch daran gewöhnt hat. Über viele, viele Jahre. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die auch komplett auf Shampoo verzichten und darauf schwören, dass ihre Haare gesünder und schöner sind und ihre Haut gesünder und schöner ist. Also ob das so gut ist, wie wir das machen, weil wir mögen es gerne, dass es schön riecht und so. Aber es ist ja auch bekannt, umso mehr du deine Haare wäschst, umso schneller fetten sie auch nach. Ja, weil deine Hautflora wird dadurch gestört. Und das passiert beim Hund eben auch und das noch viel, viel intensiver. Und ich würde es einfach lassen. Ich würde es einfach lassen. Wenn du einen Hund hast, der eine intensive Fellpflege braucht, dann bring ihn einfach regelmäßig zum Hundefriseur. Bitte guck, dass das ein vernünftiger Hundefriseur ist. Die sind auch nicht alle gleich. Ne? Es gibt so welche, die sind so fies mit den Hunden. Das ist dann echt wie, die werden dann irgendwo angebunden, am besten Hinterpfoten festgeschnallt, vorne Kopf festgeschnallt und dann gib ihm. Wenn ich da nur dran denke, schaudert es mich. Es gibt spitzenmäßige Hundefriseure, die super Umgang mit den Hunden haben. Die machen das ganz ruhig, die nehmen sich Zeit, die machen das so, dass der Hund sogar gerne hingeht. Ja, der fühlt sich danach total gebauchpinselt. Also man kann, Hundefriseurbesuch kann auch nicht die Hölle sein. Also da sollte man schon drauf achten, dass der Hund da gerne hingeht und sich dort wohlfühlt, sofern es möglich ist. Und da lässt man das Fell so pflegen, wie das eben, ja, je nach Rasse brauchen sie es eben dann auch, ne? Weil sonst wächst ihnen das über die Augen oder es entstehen so Rasterzöpfe. Und ein guter Hundefriseur wird deinen Hund auch nicht kaputt schamponieren. Und er weiß, und wie wir es eben vorgelesen haben, ne, was geschrieben wurde, mit Wasser verdünnt das Shampoo und dann noch eine entsprechende Pflege hinten drauf, die natürlich ist. Also ich glaube, was nicht sein sollte, ist einmal die Woche Shampoo. Das ist, glaube ich, wirklich richtig, richtig schlecht.
Komm, wir nehmen noch eine letzte schnelle Frage.
Habe ich? Warte. Habe ich wirklich den schönsten Hund der Welt? Ich glaube, das ist eine Spaßfrage. Ich kann dir eins sagen, ja, hast du.
Ja, definitiv.
In deiner Welt ist das der allerschönste Hund. In meiner Welt habe ich nämlich auch die allerschönsten Hunde. Mike, ich denke, dir geht's ähnlich. Und allen, die uns zuhören, auch. Mike, ehrlich, ne? Wie oft haben wir schon gesagt, es ist kackegal, wie der Hund aussieht. Wenn er einmal bei dir ist, ist es für dich der schönste.
Immer schon. Also von Anfang an ist es immer der schönste. Es gibt gar keine Frage. Ihr habt nicht den schönsten, ich schon.
Ja, und das ist halt, weil man dann irgendwann dieses Innere von den Hunden sieht. Man sieht ihre Seele.
Die inneren Werte, ja.
Genau. Man sieht ihre Seele, man guckt in ihre Augen, man guckt in ihren Geist und dann gibt es nichts Schöneres mehr. Und deswegen ist das auch so albern, wenn man bei der Suche nach einem Hund die ganze Zeit die optischen Merkmale abgleicht. und sagt, ach, die Farbe, aber das Rot ist mir ein bisschen zu braun. Na, und das Weiß ist nicht weiß genug, das ist mir irgendwie zu gelb. Und also mit so einem Fell nicht. Und ach, guck mal, das, die Nase, die ist doch so ein bisschen krumm. Weißt du was? Es ist kackegal, wie dein Hund aussieht. Du wirst ihn vergöttern und du wirst ihn lieben. Und für dich wird es der Allerschönste sein, wenn du ihn erst einmal kennst.
Und nicht nur der Schönste, sondern auch der Beste.
Ja, so ist es.
Erinnert euch an den Rechtsanwalt, der gesagt hat, Mike, kannst du mir einen Hund besorgen, der nicht hart, der nicht spielt, der schon erzogen ist, der so, der hat einen Hund bekommen, der den Garten umgrillt, der unerzogen ist und schrieb mir, er hat den besten Hund der Welt. So sieht's mal aus, einfach nur, weil er ihn jetzt kennt und weil sie sich lieben und weil. So.
Also Antwort ist ja. Dein Hund ist für dich der Schönste auf der Welt und wird auch immer sein.
Unbedingt. Schön, dann gehe ich einfach mal jetzt zu den besten Hunden der Welt und werde mit ihnen ein bisschen Fellpflege betreiben und werde eine von den vielen Leinen aussuchen und mal gucken, was der Tag so bringt.
Ich suche die Leinen dann mal erst, ne?
Dann mach das mit deiner rutschfesten Leine und hab einen ganz, ganz schönen Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis nächste Woche, Mike. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.